Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Als sowjetischer Staatschef rechnet er mit Stalin ab. Als Gegenspieler John F. Kennedys bringt er die Welt an den Rand des Abgrunds.
Macht, besonders die Macht im Kreml, ist tödlich.
Ein Leben auf Messers Schneide. Chruschtschow, der rote Zar.
Hallo, ich bin Isabella Kohler. Schön, dass Sie dabei sind. Nikita Sergejewitsch Chruschtschow war von 1953 bis 1964 mächtigster Politiker der Sowjetunion. Denn in diesem Zeitraum war er Parteichef der KPDSU, der Kommunistischen Partei des Landes. Und von 1958 bis 1964 war er zugleich Regierungschef der UdSSR. Wenn von Nikita Sergejewitsch, dem für seine impulsiven Auftritte bekannten Politiker, die Rede ist, so fallen vor allem zwei Wörter: fröhlich und fleischig, wie Sie später hören werden. Wir wollen heute dann doch noch etwas tiefer graben in der Biografie des Vaters der sogenannten Entstalinisierung.
Nikita Chruschtschow, Entstalinisierung als Job.
Chruschtschow wollte die UdSSR also entstalinisieren. Dafür reduzierte er unter anderem Arbeits- und Straflager und entließ Millionen Häftlinge. 1956 hielt er auf einem KPDSU-Parteitag eine nicht öffentliche Rede, in der er die Repressionen Stalins anprangerte, an denen er teils selbst beteiligt gewesen war. Geht es um Chruschtschow, dann geht es immer auch um diesen 20. Parteitag der KPDSU, diesen Wumms für die Sowjetunion und die kommunistische Welt. Zur Zeitenwende auf Sowjetisch, jetzt Robert Bark.
Der 20. Parteitag der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, war praktisch beendet. Das Eingangsreferat von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der KPDSU, war längst protokolliert, Mängel in Wirtschaft, Staat und Partei benannt und kritisiert worden. Aber, so Chruschtschow am Ende wörtlich, unter dem Banner des Marxismus-Leninismus werde die Partei das sowjetische Volk nun zum völligen Sieg des Kommunismus führen. Dann aber sollen sich die schon zum Aufbruch bereiten Delegierten plötzlich wieder im Saal des obersten Sowjet im Kreml versammeln. Die Parteitagsregie lässt kurz darauf die Türen verschließen. Nikita Chruschtschow ergreift noch einmal das Wort. Der kleine, rundliche 61-Jährige dort vorne am Rednerpult, in seinem Rücken das Präsidium mit einer düster, betont gleichgültig vor sich hinblickenden Parteiaristokratie, kommt ohne große Umschweife zur Sache.
Genossen, nach dem Tode Stalins begann das ZK der Partei, exakt und konsequent eine Politik durchzuführen, die darin bestand, nachzuweisen, dass es unzulässig und im Geist des Marxismus-Leninismus fremd ist, eine einzelne Person herauszuheben und sie in eine Art Übermensch mit übernatürlichen, gottähnlichen Eigenschaften zu verwandeln. Dieser Mensch weiß angeblich alles, sieht alles, denkt für alle, vermag alles zu tun, ist unfehlbar in seinem Handeln. Eine solche Vorstellung über einen Menschen, konkret gesagt über Stalin, war bei uns viele Jahre lang verbreitet.
Betonung auf war. Stalin-Kult AD also. Nikita Sergejewitsch propagiert außerdem eine friedliche Koexistenz mit dem Westen, strebt jedoch andererseits durch Aufrüstung und Raketentechnik eine Führungsrolle der UdSSR an. Es kommt in seiner Regierungszeit schließlich 1962 zur Kuba-Krise mit den USA, in der die Welt kurzzeitig am Rande eines Nuklearkrieges steht. Soweit die Basics. Hören Sie nun die Sondersendung, das Chruschtschow-Porträt des RIAS aus dem Jahr 1961, dessen Redakteur Ruprecht Kurzrock war und dessen Autorenname in den vielen Jahren leider auf der Strecke blieb. Im Gegensatz zu der Faszination seiner, ihrer Geschichte, die sich allein schon durch original-historisches Knistern überträgt.
Как солнце луч светло и прямо нацелен вдаль грядущих дней невиданный проект программы великой партии моей. Идем мы к цели так упрямо, и мы во власти чувств таких,
что нынче стал проект программы уже программой дел людских.
Ein bauschiger, etwas altmodischer Musikvorhang. Ja, das war eine Landfunksendung des Moskauer Rundfunks. Eine Sendung zur Vorbereitung des 22. Parteitages der KPdSU. Gedichte auf die Partei, Vorwärts zum Kommunismus, eine Selbstverpflichtung der Viehzuchtbrigadierin. Sie wird ein paar Liter Milch mehr abliefern und vorher ein paar Sätze. Markige Sätze, versteht sich. Ein paar Sätze um den Namen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Diese Mischung aus antiquierter deklamatorischer Agitation, aus volkstümelndem Pathos und nüchterner wirtschaftlicher Produktionsverpflichtung beherrscht die Sendungen des Moskauer Rundfunks vor diesem Parteitag und umhüllt den Namen Chruschtschow. Das hier ist seine Stimme, Chruschtschow.
Ja. Подсклоняю голову перед солдатами нашими, которые вместе с партизанами Франции сражались против общего врага на французской земле против.
Man hat sie schon etwas im Ohr, diese Stimme. Sie ist bekannter als die Stalins. Bitte mal eine Minute Band mit Josef Vissarionowitsch Stalin.
В обстановке я бы сказал взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков.
Katzenhaft glatt, diese Stimme. Im Allgemeinen stellt man sich Stalin so vor, löwenhaft brüllend, schnauzbärtig brutal, groß gewachsen. Aber Stalin war klein, drahtig, ein Panther, animalisch elegant und blutdürstig. Was den äußeren Habitus des Nikita Sergejewitsch Chruschtschow betrifft, so werden da keine Täuschungsmanöver unternommen. Er ist bekannt in seiner fleischigen Fülle bis in alle Einzelheiten. Eingeschlossen die Warze auf der rechten Backe. Man hat die verschiedenen Aggregatzustände seiner physischen und psychischen Existenz in Bild und Ton und Schrift festgehalten. Man glaubt ihn schon zu kennen, diesen Nikita Sergejewitsch. Man sucht schon nach einer Formel, nach einem Zitat, das ihn in wenigen Sätzen charakterisieren könnte. Wie finden Sie dies hier? Ein Ostexperte schrieb es über eine Chruschtschow-Betrachtung.
Ein Zitat aus dem Dostojewski-Roman »Der Spieler«. Ich weiß nur, dass ich gewinnen muss, weil dies mein einziger Ausweg ist. Und deshalb scheint es mir als durchaus möglich, dass ich ganz sicher gewinnen werde.
Oder hier dieses Märchen, dieses Orientalische, das er selbst erzählte.
Es war einmal ein Maultiertreiber. Der ging einsam seines Weges. Leute, die ihm begegneten, fragten ihn, wohin er wolle. Oh, sagte der Maultiertreiber im Scherz, ich will drüben zu den Bergen, dort gibt es kostenlos Obst. Da drehten die Leute sich um und rannten zu den Bergen. Als der Maultiertreiber das sah, glaubte er plötzlich selber, was er gesagt hatte, und begann auch zu rennen, dass ihm die Zunge aus dem Halse hing.
Aber dieser Chruschtschow ist vielschichtiger, als dass man ihn mit einem Zitat allein von unserer Sicht aus ganz erfassen könnte. Mit der Schreibweise seines Namens schon fängt es an. Als Monsieur K. oder Mr. K. begrüßten ihn die Franzosen und die Amerikaner. Das russische K. verwandelte sich in ein K. Jede Sprache gibt diesem Namen einen anderen Klang. Chruschtschow, Krukru, Chruschtschow. Und dabei ist der Wortstamm dieses Namens wieder so einfach. Chruschtsch heißt zu Deutsch der Maikäfer.
Chruschtsch gleich Maikäfer gleich landwirtschaftlicher Schädling. Das stand früher auch in der großen sowjetischen Enzyklopädie. Den Zusatz landwirtschaftlicher Schädling hat man in neueren Ausgaben entfernt. Man wollte keine Anzüglichkeiten aufkommen lassen.
Verzeihung, aber so, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Jeder Versuch, diesen Chruschtschow mit einigen wenigen Strichen zu charakterisieren, führt zur Simplifizierung oder zur Karikatur. In diesem Leben und in dieser Karriere ist vieles undurchsichtig, bereits jetzt schon bewusst entstellt worden von den offiziellen Biografen und vieles ganz einfach unbekannt. Es gibt keine Mauer, die undurchlässiger wäre als die Mauer des Geheimnisses, das die Spitzenfunktionäre des Kreml umgibt. Was man bei diesem Versuch, ein Porträt von Chruschtschow zu zeichnen, tun kann, ist, man muss sich beschränken auf das offiziell Bekanntgegebene, auf einige Analysen westlicher Experten, auf sehr wenige inoffizielle Informationen. Es bleibt das Durchblättern eines Bilderbuches, verbunden mit einigen Rückblenden, einigen Überlegungen.
Um uns herum türmen sich Bilder, Korrespondentenberichte, Protokolle, Bücher, Reden, Briefe, Leitartikel, Kommentare, Analysen, Exklusivinterviews und Charakterfeuilletons. Widersprüche, Rätsel, gegensätzliche Deutungen. Wie ich ihn sehe, wie die anderen ihn sehen, wie ihn keiner kennt. Greifen wir erst einmal wahllos hinein. Was ist das? Ein Hochglanzfoto.
Er sitzt hinter dem polierten Schreibtisch im schwarzen Anzug mit der Fernsehkrawatte und den Orden, 4 Stück im Ganzen. Er hat den Telefonhörer in der Hand und lacht. Lacht über das ganze breite Gesicht, lässt die Zähne sehen, kneift die Äuglein zu Schlitzen zusammen, strahlt Gesundheit, Lebensfreude, Jovialität aus. Das silberweiße spärliche Haar erhöht den patriarchalischen Akzent.
Einer, mit dem man Pferde stehlen kann. Nicht nur nach Feierabend. Sicherlich ein hartgesottener Bursche, aber ein feiner Kerl. Trinkfest, sattelfest, kugelfest. Mit wem telefoniert er? Mit German Titov, mit Walter Ulbricht?
Erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Bolschewiki. Vorsitzender des Ministerrates der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Zweifacher Held der Sowjetunion, ausgezeichnet mit dem Lenin-Orden, mit dem Orden der Roten Fahne, mit einer beträchtlichen Anzahl weiterer Medaillen und Ehrenzeichen.
Halt, hier sieht man sie. Ein Bild aus einer Illustrierten, ganzseitig.
Brustbild, das fleischige Gesicht, spiegelt tiefe innere Erregung. Der Mund ist halb geöffnet. Auf der Nase sitzt etwas verrutscht, eine dünne, goldene Brille, bildet einen eigenartigen Kontrast zu der neuerdings modernisierten, aber immer noch protzigen Generalsuniform der Sowjetarmee. Die Hände klammern sich am Rand des Rednerpultes fest. Vor ihm schimmert ein Glas Wasser. Eine Rede vor dem obersten Sowjet.
Chruschtschow in Uniform. Seit dem großen Vaterländischen Krieg hat er sie selten angehabt. Für gewöhnlich trägt er noch zivil. Dunklen Anzug, hellen Anzug. Man staunt immer wieder über die altertümlichen weiten Hosen. Im Trenchcoat in der Moskauer Gorki-Straße, die Ballonmütze im Genick. Im Russenhemd, den Strohhut in der Stirn. In Bergmannskluft, im Winterpelz. Ein Mensch. Nichts von Stalins unbeweglicher Langweiligkeit im Gesichtsausdruck, Kleidung und Auftreten.
Stalin, haben wir dazu ein Bild?
1937. Die Parteispitze auf dem Lenin-Mausoleum. Stalin, Dimitrov, Chruschtschow. Chruschtschows Gesicht ist ernst, ausdruckslos. Auf dem Kopf trägt er eine alte Arbeitermütze. Er hat den rechten Arm erhoben und blickt in die Menge hinunter.
Denn Stalin,
sagte Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, Sekretär der Moskauer Parteileitung, Mitglied des Zentralkomitees, Mitglied des Obersten Sowjets in diesem Jahr 1937.
Denn Stalin ist unsere Hoffnung. Er ist der Leuchtturm, der die gesamte fortschrittliche Menschheit leitet. Stalin ist unser Banner. Stalin ist unser Sieg.
Nikita Sergejewitsch, der Bauernjunge aus Kalinowka, Schafhirte, Arbeiter, Autodidakt, Rotgardist, Bolschewik. Bis heute lässt ihn das Bewusstsein von seinem Weg nach oben, von seinem mit unglaublicher Zähigkeit erkämpften Aufstieg an die Spitze des Sowjetstaates nicht los. Er spricht gern davon. Er ist stolz auf sich. Und doch, wenn er davon spricht, meint er nicht immer nur sich allein, sondern meint den Weg des russischen Volkes seit 1917, wie er ihn sieht.
Nach einer merkwürdigerweise weit verbreiteten Legende wird Nikita Chruschtschow vielfach als unbeherrschter, zuweilen dem Alkohol ergebener Choleriker angesehen, als ein Mann, der seinen Aufstieg in der Geschichte der Sowjetunion größtenteils seiner Impulsivität zu verdanken habe. Die Dynamik seiner Persönlichkeit kann nicht bestritten werden, aber im Grunde ist er der große Taktiker, der alle Finessen der Arbeit im Apparat kommunistischer Parteien beherrscht. Ein Mann, der instinktmäßig fühlt, wann, wo, was gesagt werden muss oder gesagt werden kann.
7.679 Personen wurden rehabilitiert, sagte Chruschtschow am 25. Februar 1956 in seiner Geheimrede. 7.679 Opfer der stalinschen großen Säuberung. Die meisten von ihnen waren tot, liquidiert worden. Es war so etwas wie Entrüstung in der Stimme des Nikita Sergejewitsch, als er in dieser Geheimrede Folgendes sagte.
Viele Tausende ehrlicher und unschuldiger Kommunisten kamen infolge dieser ungeheuerlichen Rechtsbeugungen ums Leben, weil jedes noch so verleumderische Geständnis akzeptiert wurde und weil man Selbstbeschuldigungen und Beschuldigungen anderer Personen durch Gewaltanwendung erpresste. In gleicher Weise wurden die Fälle gegen hervorragende Partei- und Staatsfunktionäre wie Kosior, Tschubari, Postyschew, Kosarjew und andere fabriziert.
Erst im Frühsommer 1918, nach der Revolution also, wird Chruschtschow Parteimitglied und Soldat der Roten Armee. Mit 27 Jahren wird er aus der Roten Armee entlassen, kehrt zurück nach Jusowka ins Donezbecken, wird Parteisekretär in einer Grube, besucht zur Aufbesserung seiner Allgemeinbildung eine Arbeiterfakultät. Aber auch dort organisiert er die Parteiarbeit, führt Diskussionen mit streikenden Arbeitern, wie er später einmal erzählt. 1927 nimmt er als Delegierter der Region Stalino am 15. Parteikongress teil und müsste dort Kenntnis bekommen haben von jenem Testament Lenins, in dem Lenin vor Stalin warnt und empfiehlt, ihn aus seinen Positionen zu entfernen. Dieses Testament, das erst 1956 wieder von der Parteiführung veröffentlicht wird. Die wenigen Angaben, die über Chruschtschows Aufstieg in der ukrainischen KP bekannt geworden sind, lassen darauf schließen, dass er schon sehr bald erkennt, dass in der Partei der große Kampf gegen die Opposition mit allen Mitteln ausgefochten wird. Schon seine ersten Reden sind hart, aggressiv, stellen ultimative Forderungen, sind stalinistisch im Stil. Fragen der Parteiorganisation beschäftigen ihn, der Anleitung und der Zellenbildung. Fragen, die um diese Zeit auch einen deutschen kommunistischen Funktionär, den Genossen Walter Ulbricht, veranlassen, einen Artikel über die Arbeit der Parteizellen zu schreiben. Hier werden gewisse Parallelitäten sichtbar. Beide sind Parteiarbeiter, Berufsfunktionäre. Der Parteiarbeiter Chruschtschow, das zeigt sich in diesen Jahren, hat die richtige Witterung. Er wittert die Auseinandersetzung Stalins mit Bukharin und er stellt sich auf die Seite Stalins. 1929 kommt er über Kiew nach Moskau, als einer von 100 Studenten der neu gegründeten Industrieakademie. Aber auch hier beschäftigt ihn die Parteiarbeit mehr als das Studium. Er hat gute Freunde, bis in die höchsten Parteikreise hinein. So den Genossen Kaganowitsch. Nadjeschda Aliluyeva, die erste Frau Stalins, studierte ebenfalls an der Industrieakademie. Es ist wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass über Nadjeschda auch der erste Kontakt mit Stalin zustande kam. 1931 jedenfalls schon war Chruschtschow erster Parteisekretär in einem Moskauer Stadtbezirk. 1932 zweiter Sekretär im Moskauer Stadtparteikomitee. 1934 erster Sekretär und Mitglied des Zentralkomitees. Im Gegensatz zu anderen Funktionären verfügt er nicht nur über eine gewisse rhetorische Begabung, er versteht auch mit einem einfachen Arbeiter zu sprechen. Er selbst ist von proletarischer Abstammung. Und vor allem, er hat weder Zweifel noch Skrupel. Er setzt auf Stalin. Am 3. März 1935 schreibt die Pravda:
Der Genosse Chruschtschow, der die Schule des Kampfes und der Parteiarbeit von den kleinsten Anfängen an durchlaufen hat, ist ein hervorragender Vertreter der nachrevolutionären Generation von Parteiarbeitern, die von Stalin erzogen wurden.
Von Moskau geht seine Parteikarriere ohne Unterbrechung aufwärts. Nach Kiew und 1939 ins Politbüro. Nicht ganz klar und verwaschen durch die tendenziöse sowjetische Geschichtsschreibung ist die Rolle, die er während des Krieges spielt, als Mitglied eines Militärrates an der Stalingrad-Front. Mit dem Vorrücken der sowjetischen Truppen kommt er zurück in die Ukraine. 1947 erfolgt ein leichter Rückschlag, aber schon 1950 ist er wieder in Moskau Sekretär des Bezirkskomitees und des ZK. Chruschtschow propagiert die Bildung von Agrostädten, die Reduzierung des bäuerlichen Privatlandes. Aber diese Reformen werden schon sehr bald abgeblasen, kurz nachdem sie angelaufen sind. Weder dieser Fehlschlag noch die gelegentlichen Reibereien mit Malenkow schaden Chruschtschow. Er genießt nach wie vor das Vertrauen Stalins. Als der Diktator am 5. März 1953 stirbt, präsidiert Chruschtschow dem Beisetzungskomitee. »Ich habe geweint, als Stalin starb«, erzählte Chruschtschow 1959 einem amerikanischen Besucher.
»Ich weinte. Wie Peter der Große hat Stalin mit der Barbarei die Barbarei bekämpft. Aber er war ein großer Mann.«
Stalin ist tot. Seit 1953 wird die Isolierung der Sowjetunion im internationalen Bereich, die der verstorbene Diktator über sein Imperium verhängt hatte, abgebaut. Der neue Herr im Kreml möchte so gesehen werden wie auf diesem Bild.
Chruschtschow steht in seinem Arbeitszimmer vor einer großen Karte, deren Mittelpunkt durch die Kappe des Nordpols gebildet wird. Auf dieser Karte scheinen die Territorien der Vereinigten Staaten und der UdSSR zusammenzuwachsen. Chruschtschow lächelt. weist mit ausgestrecktem Arm auf diese geopolitische Situation und ist sich wohl seiner Worte bewusst, die in der Bildunterschrift zitiert werden.
In unserer Zeit außerordentlicher technischer Entwicklungen gibt es keine andere Möglichkeit als die der friedlichen Koexistenz.
Unter Stalin also musste man zu Hause bleiben. Aber nun hat der eiserne Vorhang Türen, wenn auch nur nach außen. Chruschtschow reist.
1955 Belgrad, Genf, Bukarest, Indien, Burma, Afghanistan.
1956 England, Polen.
1957 Helsinki, Prag, Ost-Berlin.
1958 Polen, Ungarn, Bulgarien, Peking.
1959 Vereinigte Staaten von Amerika.
1960 Frankreich, Vereinte Nationen in New York, Ost-Berlin.
Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig, aber sie verdeutlicht die bevorzugten oder unausweichlich notwendigen Reiseziele.
Seit Stalins Tod scheint den Führern der Sowjetunion scheint insbesondere Chruschtschow an dem Bilde gelegen zu sein, dass die Welt sich von ihnen und ihrem Auftreten macht.
Seit Chruschtschow sich zu den höchsten Positionen innerhalb des Partei- und Staatsapparates der Sowjetunion hinaufgeschwungen hat, beschäftigen ihn Machtfülle, Wirtschaftspotenzial und Weltgeltung der Vereinigten Staaten in hohem Maße.
Die Vereinigten Staaten sind reich, aber wir sind nicht neidisch. Wir versuchen mit euch zu wetteifern, aber nicht auf eure Kosten. Wir versuchen zu sein wie ihr, aber nicht in einer für euch nachteiligen Weise. Wir möchten mit euch in Dingen der Weltpolitik, der Wirtschaft und der Hilfe an unterentwickelte Länder zusammenarbeiten.
Notenwechsel, Einladung, Annahme der Einladung, Vorbereitungen und drumherum die Analysen und Spekulationen der Weltpresse.
Mit Recht war diese Reise schon wochenlang vor ihrem Beginn im Gespräch der Welt. Schon bei dem Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Nixon in der Sowjetunion im Juli 1959 hatte es sich gezeigt, dass eine persönliche, länger dauernde Begegnung zwischen Sowjets und Amerikanern auf höchster Ebene symbolische Bedeutung für das gesamte Gespräch zwischen Ost und West haben musste.
Washington, 15. September 1959. Im strahlenden Sonnenschein dieses Vormittages rollt die riesige silbergraue Tu-114, eine viermotorige Turboprop, konstruiert von dem sowjetischen Ingenieur Tupolev, auf der Betonpiste aus. Die Gangway wird herangerollt, die Tür öffnet sich. Vorsichtig klettert der Ministerpräsident der Sowjetunion die Treppe herunter, an deren Fuß ihn der Präsident der Vereinigten Staaten, Dwight David Eisenhower, mit ernstem Gesicht empfängt. Chruschtschow ist im schwarzen Anzug. In der Hand trägt er einen mit weißer Seide gefütterten Homburg. Händedruck. Zusammen gehen Gast und Gastgeber auf das Begrüßungskomitee zu.
Es ist soweit. Nikita Sergejewitsch hat den Boden Amerikas betreten.
Chruschtschow betrachtet seinen Besuch nicht als Vergnügungsreise. Kaum einen Punkt seines täglichen Riesenprogramms lässt er streichen. Vom frühen Morgen bis in die späten Nachtstunden ist er auf den Beinen.
Er besucht Universitäten, Institute, Presseclubs, Filmstudios, Farmen, Theater, Werften.
Kaum Fabriken.
Er spricht, konferiert, diskutiert mit Gouverneuren, Schauspielern, Landwirtschaftsexperten, Universitätsprofessoren, Industriemagnaten, Gewerkschaftsführern.
Und auch mit Arbeitern.
Er agiert, redet, hält auch im Gespräch ganze Vorträge. Er lacht, erzählt Witze, wirft mit Sprichwörtern um sich, aber er fragt auch, entwickelt hier und da ein erstaunliches Bedürfnis nach Information, versucht, so scheint es, mit der Dynamik seiner Persönlichkeit die USA zu erobern und in die Tasche zu stecken. Und dann steht er wieder betroffen, fast wie ein Schüler, gelegentlich schüchtern wirkend vor Institutionen, Argumenten, Zahlen und Fakten.
Er verwirrt. Nicht, dass er ständig gegen Spielregeln verstieße, nur manchmal. Aber er reagiert immer wieder auf unerwartete Weise, spontan, geistesgegenwärtig, naiv, intelligent. Gemütlich, grob.
In Amerika übrigens trat er nicht nur allein auf. Er hatte seine Frau Nina und seinen Schwiegersohn Adju B. mitgebracht.
Nina Petrovna Chruschtschowa.
Eine rundliche, kaum mittelgroße Frau mit breitem russischem Gesicht, mit kräftigen Händen und verschmitztem Lachen. Ein mütterlicher Typ. Man stellt sie sich als gute Matka, als Hausfrau mit Leib und Seele vor. Aber der Schein trügt, wenigstens in mancher Beziehung.
Auf einer Pressekonferenz in Amerika, kurz vor dem Rückflug nach Moskau, hat Frau Nina Chruschtschowa manche irrigen Auffassungen über ihre Person korrigiert.
59 Jahre alt sei sie, und sie sagt es ohne Zögern. Sie habe Nikita Sergejewitsch 1924 geheiratet. Sie sei damals Lehrerin für politische Wissenschaften in Jusowka im Donnesbecken gewesen, wo Nikita an der Arbeiterfakultät Bergbau studierte. Ihren Beruf habe sie bis 1944 ausgeübt. Jetzt lebe sie mit ihrem Mann in der großen Moskauer Stadtwohnung oder in der Datscha, dem Landhaus in der Nähe der Hauptstadt. Sie habe einen Koch, eine Haushaltshilfe und ein Serviermädchen, denn...
So sagte Nina wörtlich.
Die Hausarbeit liebe ich nicht. Aber ich arbeite gern im Garten. Am liebsten mit meinen Enkeln.
Chruschtschow ist Oberhaupt einer zahlreichen Familie. Er...
Augenblick, wir sind noch bei Nina. Sie spricht gut Englisch und versteht es ohne Mühe. Auch ihr Französisch kann sich sehen lassen. Und sie weiß, ihre Sprachkenntnisse anzuwenden. Nach den langen, schwierigen Gesprächen, die der jetzige Präsident der USA, John F. Kennedy, mit ihrem Mann in Wien führte, zwang sie auf einem Abendempfang den sichtlich ermüdeten, von schweren Gedanken gequälten Amerikaner auf charmante Art, sich aufmerksam mit ihr zu unterhalten und konzentriert zuzuhören.
Ihr Charme, ihre sympathische, rustikale Ausstrahlung hat ihr schnell die Sympathie der amerikanischen Reporter erobert. Sie musste genau über die Familie Bericht erstatten. Nina Chruschtschowa hat in Paris ein Interview gegeben, das wir hier einmal auflegen wollen.
Ольга Ильинична Иващенко, по от нас, от всех, от меня, от моего мужа, от моих дочерей передала наши самые лучшие впечатления.
Ольга hat schon unsere Eindrücke, die Eindrücke von meinem Mann, meine eigenen Eindrücke und die meiner Töchter über unsere Reise durch Frankreich zum Ausdruck gebracht. Wir sind sehr glücklich, bei Ihnen zu sein, die leuchtenden Augen und das strahlende Lächeln der französischen Frauen und Männer zu sehen. Wir fühlen uns hier besser als zu Hause.
Chruschtschow ist fraglos ein stolzer Vater und Großvater. Durch alle Zeitungen ging das Foto, das ihn im Kreise seiner Familie zeigte. Papa und Mama auf dem Sofa, Papa hat seine Orden angelegt, die Kinder stehen drumherum und alle lachen oder lächeln in die Kamera. Ein offizielles Foto, wie wir es von Staatsoberhäuptern und Prominenten aus aller Welt gewohnt sind. Es besagt nichts über das Privatleben Nikita Chruschtschows und seiner Familie.
Über dieses private, häusliche Leben des sowjetischen Regierungs- und Parteichefs ist in der Tat wenig bekannt. Er pflegt gegen 7.30 Uhr aufzustehen und gehört zu den Menschen, für die ein kräftiges Frühstück die tägliche Existenzgrundlage darstellt.
Starker Tee, Würstchen, Mais.
Aus Gesundheitsrücksichten nimmt er in letzter Zeit mittags und abends nicht mehr als 2 warme Gänge zu sich. Mag sein, dass er öfter Diät halten muss. Mag sein, dass er das gerne in Gegenwart westlicher Journalisten tut. Er ist ein Spaßvogel. Er weiß nicht nur, wie krankhaft ernst die Gesundheit jenseits des eisernen Vorhanges genommen wird. Er weiß auch, dass man selbst mit etwas Fruchtsaft, etwas Weißbrot, einem Leibarzt neben sich...
Dr. Walewski heißt er.
...und einem traurigen Gesicht Politik machen kann.
Der amerikanische Journalist William Jordan hat die Legende zerstört, dass Nikita Chruschtschow regelmäßig und im Übermaß dem Alkohol in konzentrierter Form zuspreche. Er hat das Gegenteil bewiesen.
Vielleicht hat er damit dem Objekt seines Berichtes gar keinen Gefallen getan.
Wie dem auch sei, 1959 in den USA wog das Objekt 2 Zentner.
Wie dem auch sei, wir müssen zurück zu unserem Thema. Chruschtschow in Amerika. Wie benimmt er sich? Er springt mit seinen Gastgebern um, mal gut, mal böse. Senatoren nennen ihn einen hartgesottenen, zielbewussten Burschen, einen Schauspieler, einen Verkäufer. Die manchmal ungeheuerliche Vereinfachung seiner Argumentation verschlägt seinen zuhörenden Atem. Dann gewinnt er sie wieder durch sein Lachen, durch die Fröhlichkeit eines Mannes, der diese ungebundene Fröhlichkeit offensichtlich genießt. Vielleicht, weil er 40 Jahre unter der eisernen Selbstkontrolle des Apparatschicks stand.
Hier eine Auswahl seiner Verhaltensformen.
Im Ballsaal des New Yorker Hotels Commodore. Chruschtschow spricht vor etwa 100 Mitgliedern der New Yorker Hochfinanz.
Sie sind das reichste Volk der Erde. Sie sind das mächtigste Land der Welt.
Freundlicher Beifall.
Aber passt auf, wir sind euch bereits auf den Fersen.
Im Saal entsteht Unruhe.
Trotzdem wünsche ich Ihnen, dass der Kapitalismus bei Ihnen weiter erfolgreich ist. Zum Wohl und Fortschritt Ihrer Menschen. Lassen Sie mich mit tiefem Ernst sagen, dass wir in Frieden und Freundschaft miteinander leben wollen. Gott schütze Sie.
Zu Gast beim Außenpolitischen Ausschuss des Senats. Man bietet ihm einen Wodka an.
Die russische Vorliebe für Wodka wird überschätzt. Ein Russe voll des Wodkas hätte den Mond nicht zu treffen vermocht.
Das Gastgeschenk für Präsident Eisenhower überreicht auf dem Festbankett am Abend des ersten Tages eine Nachbildung des Metallwimpels mit dem Wappen der UdSSR, den die Rakete Lunik auf dem Mond abwarf.
Bei einem Essen fragt ihn Senator Fulbright, ob er es denn ohne Gewalt hinnehmen werde, wenn die kapitalistische Gesellschaft auch weiterhin überlegen bleibe.
Wenn die Geschichte erweisen sollte, dass der Kapitalismus sich dem Kommunismus überlegen zeigt, dann werde ich der Erste sein, der die Hand hebt zugunsten des Kapitalismus.
Im Nationalen Presseclub. Man erzählt ihm die Anekdote von dem Zettel, der angeblich Chruschtschow während jener berühmten Anti-Stalin-Rede auf dem 20. Parteitag zugeschoben wurde. Auf dem Zettel stand: Was haben Sie, Genosse Chruschtschow, getan, während Stalin seine Verbrechen beging? Chruschtschow habe darauf, so heißt es weiter in der Anekdote, den Schreiber dieses Zettels gebeten, sich vor der Versammlung zu erkennen zu geben. Niemand sei aufgestanden. So, Genossen, habe Chruschtschow gesagt, nun wisst ihr, was ich während dieser Zeit getan habe.
Die Korrespondenten im Saal lachen. Chruschtschow wird weiß vor Wut. Einen Augenblick scheint es, als wolle er den Saal verlassen. Doch dann erwidert er, spricht mit schneidender Schärfe, mit immer lauter werdender Stimme, von Märchen und Provokationen.
Ich höre das Gelächter. Ich möchte dazu nur sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Hören wir uns das doch einmal an.
И как бы вы, господа, выдумщики, понимаете, всяких вздорных сочинений, смеясь заранее, значит, что вы ловко выдумали, после не раскаивались в своих выдумок. Я на провокацию не пойду, и я не отвечу, так сказать...
Und so geht es weiter. Hier strahlt er und dort donnert er. Hier gerät er in schäumende Erregung und dort gibt er sich als freundlicher, einsichtiger Landesvater. Er stellt sich als die personifizierte Dialektik vor, behauptet sich, widerlegt sich, tritt als lächelnde Synthese seiner selbst auf und macht es seinen Analytikern im westlichen Lager äußerst schwer.
Einer seiner Biografen, Georg Paloschi Horvat, schreibt:
Der Chefapparatschik erweckt oft den Eindruck, als akzeptiere er den Marxismus so wie ein einfacher, nicht sehr frommer Christ die Bibel. Er gerät nur dann in Zorn, wenn ein fundamentaler Lehrsatz angegriffen wird. Wenn man die vielen Gespräche studiert, die er mit westlichen Politikern und Journalisten führte, dann erkennt man, dass die fundamentalen Lehrsätze, die er Kommunismus nennt, für ihn jenseits des durch die Vernunft ergründeten Bereiches liegen.
Nein, das ist kein akustischer Irrtum, meine Damen und Herren. Nur eine Überleitung zu einem Kapitel dieser Sendung, die mit Chruschtschow und die Deutschen überschrieben werden könnte.
Zu den Klängen des Präsentiermarschs schreitet jetzt Nikita Chruschtschow an der Seite von Walter Ulbricht, Mikoyan an der Seite von Otto Grotewohl, die Front der Ehrenkompanie ab.
So, mit zackiger militärisch-deutscher Marschmusik pflegen deutsche Kommunisten in Ostberlin den ersten Sekretär der KPdSU zu empfangen. Die Sowjetzone Deutschlands besuchte er häufiger als Bulgarien, die Tschechoslowakei oder Rumänien.
Chruschtschow sagte in Reims:
Bei uns in der Sowjetunion gibt es keine Familie, die im Kriege keinen Toten oder Verwundeten hatte. Ich habe meinen Sohn verloren.
Chruschtschows Sohn Leonid fiel im Krieg gegen die Deutschen. Die deutsche Wehrmacht vertrieb den Vater, den ersten Sekretär der Kommunistischen Partei der Ukraine, aus Kiew. Im Arbeitszimmer von Nikita Chruschtschow im Kreml hängen die Bilder von Marx und Engels. Beide sind Deutsche. Für Chruschtschow reicht die deutsche Frage bis in die privatesten Bezirke seines Lebens. Seine Einstellung zu Deutschen reicht von der glühenden Verehrung für Karl Marx bis zum abgrundtiefen Hass gegen die deutschen Faschisten. So teilt er die Deutschen in gute Deutsche und in schlechte Deutsche. Ulbricht ist ein guter Deutscher.
In Gesprächen mit Vertretern des Westens habe ich schon solche Bemerkungen zu hören bekommen. Was wollen Sie? Wollen Sie Deutschland dem Ulbricht unterordnen? Das ist ein unmöglicher Mensch. Mit dem kann man nicht übereinkommen. Ich begrüße meinen Freund Ulbricht, dass er einen Charakter hat. Und ich bin zufrieden, dass mein Freund treu den Traditionen seiner Klasse dient, der Arbeiterklasse. Er dient treu den Traditionen des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus. Das ist ein Lob. Das ist eine Auszeichnung, die er von den Kapitalisten erhalten hat.
Keine der Großmächte wünsche ernsthaft die Wiedervereinigung Deutschlands. Und die Deutschen lebten ganz gut, trotz ihrer Zweiteilung. So äußerte sich der sowjetische Staatschef Chruschtschow über die deutsche Frage. Der kommunistische Parteisekretär Chruschtschow sieht die Endlösung der deutschen Frage in der siegreichen Beendigung des Klassenkampfes durch die deutschen Kommunisten in der vollständigen Sowjetisierung Deutschlands. Der Demagoge Chruschtschow entwickelt die Erinnerung an Hitler und an den Zweiten Weltkrieg zu einer Diffamierungskampagne gegen die Bundesrepublik im großen Stil. Chruschtschow scheut dabei nicht davor zurück, Hitler mit Adenauer zu vergleichen und zu prophezeien, dass die westdeutschen Hitlergenerale die NATO-Staaten in einen neuen Krieg hineinziehen werden.
Übrigens, um das Kapitel Chruschtschow und die deutsche Frage abzurunden, noch eine Erinnerung. Die Erinnerung eines ehemaligen Mitarbeiters Chruschtschows, des KP-Funktionärs Burmistjenko, der 1938 zusammen mit Chruschtschow nach Kiew versetzt wurde und später nach dem Westen emigrierte. In seinen Erinnerungen schreibt Burmistjenko:
Im August 1939 fuhren Chruschtschow und ich, als Ribbentrop nach Moskau kam, um seinen Vertrag mit Moskau zu unterzeichnen, wiederum in die Hauptstadt der UdSSR. Chruschtschow hatte an der Vollsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei teilgenommen, die von Stalin einberufen war, um den Text des Vertrages zur Ratifizierung vorzulegen. Unser Generalsekretär, das heißt der Generalsekretär der ukrainischen Partei, Chruschtschow, hatte bei dieser Vollsitzung das Wort ergriffen, um eine umgehende Ratifizierung zu fordern. Er hatte auf die wesentlichen Vorteile dieses Vertrages hingewiesen: den Verzicht Deutschlands darauf, sich der ukrainischen separatistischen Bewegung gegen die UdSSR zu bedienen, und die Schaffung der sowjetischen Großukraine. Ich erfuhr, dass Stalin nach Ribbentrops Abreise Chruschtschow mit 12 anderen Mitgliedern und außerordentlichen Mitgliedern des Politbüros zu einer Abendgesellschaft in seiner Datscha eingeladen hatte. Dort feierte man die Unterzeichnung des Vertrages mit dem Dritten Reich.
Nur fünf Jahre benötigte Chruschtschow nach Stalins Tod, um alle Rivalen in der Ausübung der totalen Macht zu überspielen. Malenkow, den man allgemein für den Nachfolger Stalins gehalten hatte, wurde 1958 ausgeschaltet. Ebenso Malenkows Nachfolger in der Führung der staatlichen Exekutive Bulganin. Der Freund und Lehrer Chruschtschows aus den 30er Jahren, Kaganowitsch, der hartgesottene Molotow und der Volksheld Marschall Schukow, sie alle waren ausgeschieden aus der Parteispitze, waren nur noch Zuschauer, verpflichtet zur Ausübung irgendwelcher unbedeutender Funktionen. Liquidiert wurden sie nicht. Chruschtschow war nicht Stalin. Chruschtschow erzählte eines Abends im Oktober 1957, Marschall Schukow war gerade abgesetzt worden, also an diesem Abend in der persischen Botschaft in Moskau erzählte Chruschtschow die Geschichte vom kleinen Pinja, die seinen Aufstieg erklären sollte.
Vor einiger Zeit saßen drei Leute in einem Gefängnis. Ein Sozialdemokrat, ein Anarchist und ein bescheidener kleiner Jude. Ein kleiner Bursche namens Pinja, mit wenig Schulbildung. Sie beschlossen, einen Führer zu wählen, der über die Verteilung von Nahrung, Tee und Tabak wachen sollte. Der Anarchist, ein großer, stämmiger Bursche, war gegen den rechtmäßigen Prozess, einen Führer zu wählen. Um seine Verachtung für Recht und Ordnung zu zeigen, schlug er vor, den kleinen Pinja zu wählen. Und sie wählten ihn. Alles entwickelte sich prächtig. Dann beschlossen sie zu flüchten und gruben einen Tunnel nach außen. Aber es wurde ihnen klar, dass derjenige, der zuerst durch den Tunnel kroch, von dem Wachtposten erschossen werden könnte. So richteten alle ihre Blicke auf den großen, tapferen Anarchisten. Aber der fürchtete sich, als erster zu gehen. Da stand der arme kleine Jude Pinja plötzlich auf und sagte: »Freunde, ihr wähltet mich auf demokratische Weise zu eurem Führer. Deshalb will ich als erster gehen.« Die Moral der Geschichte ist, wie bescheiden ein Mensch auch anfängt, er erreicht die Größe seines Amtes, in das er bestimmt worden ist. Der kleine Pinja, das bin ich.
Zwischen dem Anarchisten und dem Sozialdemokraten stand der kleine Pinja. Der Anarchist, das konnte Schukow sein oder vielleicht später Mao Zedong, und der Sozialdemokrat Tito oder Malenkow. Ganz gleich, Pinja stand zwischen beiden und er handelte. Er arrangierte alles so, dass ihm die Initiative zugeschoben wurde. So während des 20. Parteikongresses. Nachdem Malenkov den Entstalinisierungsprozess auf gewissen Gebieten eingeleitet hatte, nachdem Mikojan vor den Delegierten des Parteitages Stalin zum ersten Male öffentlich kritisierte, trat Pinja Chruschtschow ans Rednerpult. Vielleicht fürchtete er auch damals noch, dass nach dieser Rede von irgendwoher ein stalinistischer Wachtposten schießen würde. Aber niemand schoss. Wenn auch die Anti-Stalin-Kampagne bald gebremst wurde, die Erinnerung an gewisse bis heute noch nicht geklärte Vorfälle aus der Zeit Stalins erwies sich immer wieder als eine wirkungsvolle Waffe in den Händen Chruschtschows, vor allem gegen Malenkov. Es wäre aber falsch anzunehmen, dass sich der Aufstieg Chruschtschows nur auf dem Weg über die interne Parteiintrige und in Form des reinen Machtkampfes vollzog. Wir wissen zwar auch hier so gut wie nichts über die internen Vorkommnisse im Zentralkomitee der KPDSU nach Stalins Tod, aber aus den offiziell veröffentlichten Dokumenten lässt sich herauslesen, dass in diesem Machtkampf alle Fragen der Innen- und Außenpolitik, angefangen von der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion bis zu den Auswirkungen des Atomkrieges, auf die ideologische Beurteilung des Krieges und seiner Vermeidbarkeit hineinspielten.
Malenkov trat ein für eine stärkere Förderung der Konsumgüterindustrie. Auch Chruschtschow sprach vom Sozialismus, den man mit Butter einfetten müsse, aber er wehrte sich gegen Investitionskürzungen in der Schwerindustrie.
Malenkov war der Erste, der Stalins Auffassung vom Kriege und seinem Ausgang anzweifelte. Stalin glaubte noch, dass in jedem Kriege der sozialistische Staat siegen müsse, weil er die bessere Gesellschaftsordnung besitze. Galt das auch noch unter den Bedingungen des Atomkrieges? Unter Malenkov durfte diese Frage mit Nein beantwortet werden. Chruschtschow klebte zunächst an der alten stalinschen Vorstellung. Er sprach es in den ersten Jahren offen aus, dass es auch in einem Atomkrieg nur einen Verlierer geben könne, den Kapitalismus. Erst während des 20. Parteitages wandte sich Chruschtschow selbst gegen die These von der Unvermeidbarkeit der Kriege.
Beria hatten die Nachfolger Stalins bereits 1953 gemeinsam gestürzt. Der Chef des allmächtigen Polizeiapparates Beria war allen unheimlich und griff nach der alleinigen Macht. Gegen ihn hatte sich leicht eine Einheitsfront gebildet. Aber dann kamen die Auseinandersetzungen um wirtschaftliche Reformen, um Reformen in der Landwirtschaft, die Malenkov und Chruschtschow befürworteten, um die Investitionspolitik, um die Reorganisation der Industrie. Chruschtschow trat ein für eine starke Dezentralisierung, seine Gegner für eine Reorganisation der zentralen Planung und Leitung.
Die Entscheidung fiel im Juni 1957. Malenkov war bereits ausgebotet worden. Am 18. Juni tagte das Parteipräsidium. Man attackierte den Sekretär des Zentralkomitees, den Genossen Chruschtschow.
Red nicht so viel, gib den Leuten mehr zu essen.
Das soll der Genosse Molotow Chruschtschow vorgeworfen haben. Verstöße gegen das Prinzip der kollektiven Führung wurden festgestellt. Man wollte Chruschtschow zum Minister für Landwirtschaft degradieren. Molotow war als erster Sekretär vorgesehen, Malenkov als Ministerpräsident. Chruschtschow konterte diese Pläne mit der Forderung, dass darüber nicht das Präsidium, sondern das gesamte Zentralkomitee entscheiden sollte. Diesem Verlangen wurde entsprochen. Marschall Schukow setzte Armeeflugzeuge ein, um die Anhänger Chruschtschows aus den Provinzen nach Moskau zu bringen. Vom 22. Juni an tagte nicht mehr nur das Präsidium, sondern das gesamte Zentralkomitee. Die Anhänger der Gruppe Malenkov, Kaganowitsch, Molotow drängte man in die Defensive. In einer Schlussresolution wurde sie als eine parteifeindliche Gruppe verurteilt. Damit war der Sieg Chruschtschows gesichert.
Der Parteimanager Chruschtschows, der Marschall Schukow, folgte im Oktober des gleichen Jahres der parteifeindlichen Gruppe in einer Art innere Emigration. Die Unterordnung der Armee unter die Partei war damit gesichert.
Es ist, meine Damen und Herren, man muss das, glaube ich, noch einmal mit Nachdruck betonen, was wir hier tun, ist der Versuch, Umrisse, sehr grobe Umrisse nachzuzeichnen, Konturen herauszulesen aus offiziellen Dokumenten, aus Analysen von Experten. Diese Konturen umreißen den Menschen und den politischen Funktionär Chruschtschow. Wir können seinen Aufstieg verfolgen, können feststellen, dass er im Kampf um die Macht nicht nur die Gruppen seiner Rivalen beiseite schob, sondern mit ihnen und durch sie die Spitzenapparate der Geheimpolizei, des Staatsapparates und der Armee entmachtete und sie der Partei unterordnete. Hinter diesem Aufstieg spürt man neben der Härte, die er erfordert, die politische Begabung. Die Reformen, die von ihm in Gang gesetzt werden, in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft, in der Erziehung, im Strafrecht, diese Reformen und gleichzeitig auch die Vorbehalte, die in sie hineingelegt wurden, zeigen Chruschtschow als einen Mann des Übergangs, als einen Funktionär, der alle drei Figuren der von ihm erzählten Geschichte in sich vereinigt. Den kleinen Pinja, den Sozialisten und den Anarchisten. Den Mut zur Initiative, die ideologische Gebundenheit und die Sprengwirkung eines urwüchsigen Temperamentes. So eindeutig sein Weg von unten nach oben geht, so vieldeutig sind seine Aktionen. Er schonte weder sich noch seine Genossen. Auch er ist mitschuldig an den Morden der großen Säuberungsperiode in den 30er Jahren, um in die Nähe Stalins emporsteigen zu können. Nach diesem Aufstieg und nach Stalins Tod ließ er sich treiben von der antistalinistischen Welle, ließ sich emportragen und kehrte auf den Gipfel seiner Macht wieder zurück zu den Formen des stalinistischen Personenkultes, die nun nicht mehr Stalin, sondern ihn, Chruschtschow, verherrlichen. Den Wettlauf mit dem kapitalistischen Westen hat er proklamiert. Den Wettlauf um die Steigerung der Produktion und um den Lebensstandard. Seine Politik aber führte zur Verschärfung des Rüstungswettlaufes zwischen den Großmächten. Mit seinem neuen Parteiprogramm verkündet er das Herannahen der kommunistischen Epoche, der höchsten Stufe der menschlichen Entwicklung. Aber noch heute ist der neue, der kommunistische Mensch nicht geboren worden. Auch für Chruschtschow ist die Haupttriebkraft der wirtschaftlichen Entwicklung das Prinzip der materiellen Interessiertheit, der Leistungslohn. Er verflucht und beschimpft die Parteifunktionäre, die ihn mit falschen Produktionszahlen betrügen, die in Kasachstan versagen, die die Hektarerträge der Landwirtschaft nicht über das bisher Erreichte hinaus zu steigern verstehen. Aber er tröstet sich mit den Luniks, den Sputniks und den Kosmonauten, die ihm beweisen, dass das Paradies auf Erden, der Kommunismus, doch näher rückt. Denn außer diesem Paradies, das eines Tages kommen soll, gibt es nichts mehr, woran es sich noch zu glauben verlohnte. Und was wäre auch ein Nikita Chruschtschow ohne den Glauben?
Folgendes erzählte er kürzlich dem amerikanischen Journalisten Salzberger.
Was das Paradies betrifft, davon haben die Priester eine Menge erzählt. Aber wir beschlossen, unsere eigenen Erkundigungen einzuziehen. Als ersten Kundschafter haben wir Juri Gagarin nach oben geschickt. Er kreiste um die Erde und fand nichts im Weltraum. Es ist da finster wie die Nacht, sagte er. Da ist nichts zu sehen vom Garten Eden und nichts vom Himmel. Da beschlossen wir, einen zweiten nach oben zu schicken. Wir schickten German Titov und befahlen ihm, einen ganzen Tag herumzufliegen. Gagarin war ja nur eine und eine halbe Stunde da oben gewesen. Vielleicht hatte er das Paradies übersehen. Wir sagten Titov, er solle gut aufpassen. Also flog er zurück und bestätigte Gagarins Feststellung. Er berichtete, dass da oben nichts ist.
Da oben ist das große Nichts. Und was ist hier unten, auf dieser sowjetischen Erde?
Hier eine der letzten Meldungen aus Moskau. Das Landwirtschaftsministerium der russischen föderativen Sowjetrepublik wird aus Moskau auf das Staatsgut Jakomski verlegt. Bis zum Dezember sollen die über 1000 Funktionäre des Ministeriums auf das Staatsgut umgesiedelt werden. Man will sie der Scholle näher bringen, wie es Chruschtschow gefordert hat.
Drastisch sind die Methoden, mit denen Chruschtschow den Bürokraten einheizt. Aber leichter scheint es zu sein, einen Kosmonauten in das Weltall zu schicken, als die Bürokratie zu beseitigen. Auch für einen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow.
Sie hörten eine Sondersendung über den Sowjetführer Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, gesendet im RIAS im Oktober 1961. Fast genau 10 Jahre später starb der Vollblutpolitiker im Alter von 77 Jahren an Herzversagen. Er war im Oktober 1964 von seinen politischen Rivalen wegen innenpolitischer Misserfolge und seines Missmanagements in der Kuba-Krise abgesetzt worden. Elton John besingt jetzt in seiner Popballade seinen Nikita. Aber Sie ahnen es, nicht etwa Nikita Chruschtschow, sondern einen ostdeutschen Grenzsoldaten an der Berliner Mauer. Ein Klassiker aus dem Jahr 1985, der sich für 85 Wochen in den deutschen Charts hielt und schon in der ersten Woche Platz 1 erreichte. Ich bin Isabella Kohler, danke fürs Zuhören, hoffe es hat gefallen und bis bald.
To hold you, Nikita, I need you so, Nikita.